Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, hallo. Das ist nicht an.
Jetzt doch. Ist es an, oder?
Wunderbar.
Hallo zusammen, schön, dass Sie da sind. Ich bin Sandra Kieser vom Balance Buch und Medienverlag und ich darf Sie begrüßen zu unserer Veranstaltung mit Maren Lammers und Isgard Ohls mit Schuld, Scham und Methode. Die beiden haben bei uns dieses Buch hier veröffentlicht und das ist genau seit 3 Tagen aus der Druckerei, also brandneu. Und vielleicht darf ich Ihnen die beiden erst mal vorstellen. Da muss ich auf meinen Spickzettel gucken, weil das so umfangreich ist. Maren Lammers ist Diplompsychologin, sie ist psychologische Psychotherapeutin, hat eine eigene Praxis in Hamburg. Sie ist Dozentin, Selbsterfahrungsleiterin und Supervisorin für psychotherapeutische und die fachärztliche Aus- und Weiterbildung. Und Hypnotherapeutin ist sie auch noch. So. Isgard Ohls ist Theologin, Musikerin, Ärztin, Cembalistin, das fällt aber unter Musikerin, und sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Psychosozialen Zentrum des Universitätsklinikums Eppendorf, an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und die beiden kennen sich ganz gut aus mit Schuldgefühlen und mit Schamgefühlen. Und eigentlich denkt man ja, damit kennt sich jeder so ein bisschen aus. Ich glaube das schon. Ich laufe zum Beispiel bei jeder Gelegenheit rot an. Vielleicht funktioniert das jetzt auch live. oder jeder kennt auch dieses Fremdschämen. Bei mir funktioniert es ganz gut, wenn ich Stromberg gucke, beziehungsweise ich kann Stromberg nicht gucken, weil ich mich so für diesen Herrn im Fernsehen schäme. Was sind das für komische Gefühle? Was soll das alles?
Ja, Frau Kieser, da haben Sie uns einen wunderbaren Einstieg gegeben und ich glaube, es fällt uns manchmal leichter, die Scham der anderen wahrzunehmen oder uns für andere zu schämen, als uns selber einzugestehen, dass Scham irgendwie gerade hier im Raum ist und mich ergreift. Sie sehen mich wahrscheinlich auch etwas rötlich jetzt anlaufen, im Mittelpunkt stehen, gehört auch einem manchmal dazu, zu dieser Gelegenheit, Scham empfinden zu können. Aber Fremdschämen ist so eine ganz besondere Möglichkeit, die wir häufig auch schon sehr, sehr früh erleben. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind mich für Rudi Carrell manchmal fremdgeschämt habe im Fernsehen, weil in meinem Haushalt, in der Familie, in der ich groß geworden bin, Sprache was ganz Wichtiges war. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie kann das eigentlich sein, so als Moderator, wenn man gar nicht so gut Deutsch spricht. Ja, ich habe mich also in Rudi Carrell reingefühlt und habe gedacht, dem muss das so gehen wie mir. Ich würde mich schämen, also schäme ich mich für Rudi Carrell. Ja, oder ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Kindheit, als ich oder auch an meiner späteren Erwachsenendasein, als ich meinen Eltern erzählte, ich studiere jetzt Psychologie, war das erste Antwort meiner Mutter, du hattest doch eine glückliche Kindheit, muss das jetzt sein? Ja, also meine Mutter sich schämen für mich, für die Tochter, die Psychologie studiert, weil es einfach für den Ort, in dem sie groß geworden ist, sicherlich nicht unbedingt ein gutes Merkmal war, dass jetzt ein Kind Psychologie studiert, wo man doch weiß, die haben doch alle selber eigentlich ein großes Problem. Ja, also Schämen und Scham so als wichtige Emotionen, aber auch Schuld eben einen ganz, ganz wichtigen Beitrag.
Gibt es da einen Unterschied? Also wo sind die Unterschiede zwischen Schamgefühlen und Schuldgefühlen?
Da gibt es durchaus einen Unterschied und man kann so ganz grob sagen, so als Merkhilfe vielleicht, Schuld aktiviert und Scham blockiert. Das ist so ein Satz, den wir im Buch immer ganz gerne hervorgehoben haben. Wenn ich mich schuldig fühle, dann habe ich den Drang, irgendwie das wieder gut zu machen. Das heißt, ich kann irgendwie, ich dringe nach außen, ich versuche zum Gegenüber einen Kontakt aufzunehmen und bin dadurch aktiviert in meiner Wahrnehmung. Scham hingegen ist eine Emotion, die uns beschämt, sich zurückziehen lässt. Also Rudi Carrell hat dich in der Kindheit so beschämt, dass du vielleicht auch mal ausgeschaltet hast. Du sagtest gestern, du hast dann auch mal das Programm gewechselt. Also es ist eine Blockade, die uns auf uns selbst zurückführt. Und Hintergrund ist dabei, dass wir uns mit unserem ganzen So-Sein, mit unserer Existenz und mit der Person so in Frage gestellt fühlen, dass wir erstmal den totalen Rückzug antreten und im Unterschied zur Schuld eben eine andere emotionale Färbung bei Scham tatsächlich vorhanden ist.
Da, du sagst was ganz, ganz Wichtiges, ne? Und Scham ist eigentlich, wir haben ja auch ganz, ganz viel Werbung gemacht im Buch für beide Emotionen, weil sie so unglaublich wichtig sind für den sozialen Kontext, fürs Miteinander. Wir mögen uns mit Menschen total gerne umgeben, die ein bisschen sich vielleicht mal schämen oder die sich entschuldigen können oder die vorausschauend sind. Wir finden das eigentlich ja fürs Miteinander viel schöner. Ja, wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, hey, der wird mal rot, dann ist der mir unglaublich sympathisch und dann weiß ich, oh, der wird auf meine Grenzen gut achten, der wird mit mir gut umgehen. Da kann ich irgendwie eigentlich sicher sein, auch in guten Händen zu sein. Aber wenn ich die Emotionen nicht mehr zeigen darf und auch glaube, dass die keine Berechtigung hat, ja, dann nehme ich mir ganz, ganz viele Möglichkeiten auch in meinem Miteinander mit Mitmenschen positive Dinge für mich zu erreichen. Ja?
Genau, und es erhält quasi unsere Gemeinschaft, es erhält unser soziales Miteinander. Und Sie sehen jetzt oben schon diese Grafik aus dem Buch, die wir eben entwickelt haben, also Herr Runkel hat sie für uns entwickelt, der Grafiker, die ganz schön zeigt, wo diese Emotionen hinführen können. Also dieses ewige Grübeln, was Sie ja auch sicherlich kennen aus dem therapeutischen oder auch privaten Bereich, führt in eine Spirale. Und dieser Teufelskreis, das sieht man ganz schön, kann eben enden, bin ich falsch oder habe ich was falsch gemacht? Und dementsprechend ist das eben auch Unterscheidung zwischen Scham und Schuld.
Genau, habe ich was falsch gemacht, ja, steht für Schuld und bin ich falsch, steht für Scham. Und Scham und Schuld sind so tabuisiert mittlerweile, dass viele Menschen eigentlich sich gar nicht mehr trauen, zu diesen Emotionen auch zu stehen. Mhm. Und dabei sind sie im Grunde genommen so unglaublich wichtig für uns.
Okay, und würden Sie den Patienten, die sich mit diesen Gefühlen auseinandersetzen, dann auch raten, sich diese zwei Fragen zu stellen? Was habe ich falsch gemacht? Oder wie kann man noch dahinter kommen, ob es jetzt eher ein Schamgefühl ist oder ein Schuldgefühl ist? Was man, also ist das so? Kann man das anhand dieser beiden Fragen rausfinden?
Ja, das wären so grobe Schlagworte.
Ja.
Das Problem ist bei dieser Frage, beziehungsweise was habe ich falsch gemacht, das ist eine Frage, die man sich vielleicht so gar nicht stellen sollte, die aber manchmal ungünstigerweise dabei rauskommt. Oder Selbstabwertung, man fängt an sich zu beschimpfen, ich bin noch blöd oder wie dumm von mir oder ich kriege auch nichts auf die Reihe. Ja. Aber dieses Konstruktive, was Schamgefühl eigentlich hat, diesen Moment, hey, wie möchte ich nach außen wirken, was ist mir in den Beziehungen total wichtig, die Frage stellt sich eigentlich keiner mehr, weil dafür ist die Blockade nämlich ursprünglich da. Kurz den Moment innehalten, sich überlegen, Mensch, wie möchte ich denn nach außen wirken? Was ist denn da los? Kann ich da irgendwie noch was machen mit meinem Gegenüber, dass es einfach netter für uns beide wird? Ja? Und dafür ist eigentlich die Emotion vorhanden und dafür ist auch die Blockade total nützlich. Einmal kurz innehalten.
Genau, und es sind ja auch sehr komplexe Emotionen. Also jeder kennt Angst, jeder kennt vielleicht auch Trauer, aber Scham und Schuld sind schon komplexer gestrickt und dementsprechend ist es im therapeutischen Bereich auch oft schwierig, das auseinanderzudröseln. Ja. Was empfindet jetzt mein Gegenüber wirklich und was ist das, was gerade oben aufliegt?
Ja, und wenn Sie sich mal überlegen, wie wäre es dann eine Welt ohne Entschuldigung? Ja, wenn ihr Gegenüber sich mal entschuldigt oder wie, wenn nicht mal jemand sagt, Mensch, es tut mir total leid, dass ich da jetzt einen Schaden bei dir angerichtet habe. Ja, wie wäre denn die Welt ohne? Ja, aber wenn wir uns die nicht eingestehen und auch nicht lernen, Verantwortung dafür zu tragen, dann wird es einfach ziemlich armselig zwischen uns Menschen. Und deswegen haben wir so unglaublich viel Werbung auch für beide Emotionen in dem Buch gemacht, dass wir auch glauben, dass es nicht nur um die Betroffenen geht, sondern auch viele, viele andere Menschen durchaus auch ansprechen kann. Mhm.
Ist das überall auf der Welt gleich? Also gibt es sowas wie kulturelle Unterschiede im Scham erleben oder Schuld empfinden?
Also da gibt es natürlich Unterschiede. Die Welt ist bunt und auch die Emotionen sind bunt. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch so Überkategorien. Also was man unter Kultur fasst, das beginnt ja auch schon mit dem kleinsten Einheit einer Kultur, das ist die Familie, nicht? Also jede Familie hat so ihre eigenen Themen, hat eigene Tabufelder. Das kann Scham, Schuld sein. Das kann auch im Zusammenhang mit den zwei totalitären Staaten in Deutschland sein, nicht? Also DDR und NS-Vergangenheit. Das ist oft so eine gesellschaftsfamiliäre Prägung. Und natürlich gibt es auch Kulturen weltweit, die einfach typisch eher mit Schuld und eher mit Scham reagieren. Und die Ruth Benedict hat ja schon in den 50er Jahren das ausgearbeitet und hat eben gesagt, Japan sei zum Beispiel eine typische Schamkultur, was eben sehr mit Bloßstellung des Individuums agiert, und USA sei eher eine Schuldkultur. Und andererseits gibt es eben auch sowas wie individuelle oder kollektivistische Kulturen, wo eben Deutschland eher eine individualistische Kultur ist und andere Kulturen auch im asiatischen Raum eher kollektivistisch orientiert sind.
Genau, das ist so ganz, ganz wichtig, dass man miteinander auch nochmal, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, auch überlegt, ne, wie ist es eigentlich in meiner Kultur? Genau. Wir hatten das gestern ganz wunderbar beim Abendessen, dass wir gesagt haben, in Japan, wenn ein Manager seine Firma in den Ruin treibt, ist es mehr als angemessen, sich zu schämen vor den Mitarbeitern. Ja, und in Deutschland gibt es einen Bonus und die nächste Firma. Ja, und wo wir alle irgendwie merken, irgendwas ist da nicht mehr so ganz nett miteinander. Ja, vielleicht geht es eben auch darum, die menschlichen, auch vielleicht auch den menschlichen Schaden anzuerkennen und auch Scham zuzugestehen und zu sagen, ja, dafür übernehme ich Verantwortung. Ich habe meinen Job vielleicht nicht gut gemacht.
Und auf der individuellen Ebene, also kommen wir alle auf die Welt und empfinden schon Schamgefühle und Schuldgefühle, oder wie entwickeln die sich, wenn man aufwächst?
Ja, was wir wissen ist, dass wir mit der Geburt sozusagen ein sogenanntes Bindungssystem aktiviert haben. Da gibt es ja ganz viel Forschung. Für Sie ist vielleicht das Stichwort Spiegelneurone schon unglaublich bekannt. Ja, und es ist so, dass im Kontakt mit den Eltern, mit den Beziehungspersonen, über den Austausch mit denen und über die Rückmeldung von Eltern für die nahen Bezugspersonen ein Kind das Gefühl dafür bekommt, bin ich in Ordnung so, wie ich bin. Das heißt, wir haben so ein ganz frühes Schamsystem, ein frühkindliches Schamsystem, was im vorsprachlichen Bereich abläuft, wo man kaum Worte für hat, ja, aber so ein grundsätzliches Gefühl von, bin ich okay so, wie ich bin. Schuld entwickelt sich interessanterweise etwas später. Ja, und wenn wir uns das so angucken, dann ist es auch was wir im therapeutischen Alltag oft sehen, dass Menschen, die oft Schuldgefühle haben, sich verantwortlich fühlen, in Helferrollen gehen, ganz gerne immer wieder eine Verbindung bei sich finden oder besonders perfektionistisch sind, dass dahinter eigentlich der Versuch steckt, diese früh erlebte Schamgefühle irgendwie in den Griff zu bekommen, auf ganz erwachsene Art und Weise, wie wir glauben. Aber dieses Grundgefühl, ich bin vielleicht nicht okay oder ich muss mir meine Existenzberechtigung dadurch erschaffen, dass ich Verantwortung für andere übernehme, das ist etwas, womit wir es häufiger auch mal in den Therapien zu tun haben. Und ich glaube, wo jeder auch mal gucken kann, ohne dass er eine psychische Erkrankung hat, ne? Sage ich eigentlich nicht oft genug nein? Oder wofür hilft mir das hier eigentlich? Genau.
Da sind wir eigentlich schon jetzt quasi bei meinem Übergang, weil bislang haben wir zum einen davon geredet, dass Scham und Schuld zu empfinden ganz gesund ist und dass es unser Miteinander regelt, aber es kann eben auch zum Problem werden. Und gibt es da sowas wie eine Grenze, also wo man sagen kann, und wenn ja, welche ist die? Ab wann werden diese Gefühle überhaupt in Ihrer psychotherapeutischen Praxis, also beziehungsweise für die Betroffenen, zum Problem?
Also die können zum Problem werden, weil es natürlich, das hast du gerade gesagt, alles auch frühkindlich, vorsprachlich entwickelt ist. Oft dieses Grundgefühl, ich bin nicht okay, irgendwas stimmt da nicht mit mir. Und das ist natürlich alles, was präverbal ist, also im vorsprachlichen Bereich, ist natürlich auch therapeutisch dann umso schwieriger zu bearbeiten, weil es so eine ganz diffuse körperliche Wahrnehmung ist, so ein Unwohlsein. Und im psychiatrischen Bereich erleben wir eben tatsächlich auch viele Menschen, und was ich immer sehr beeindruckend finde, aus allen Krankheitsbildern, also vom Alkoholkranken über einen Borderline-Erkrankten bis zu einem ADHS-Erkrankten oder einem Psychotiker. Also sie können wirklich durch alle Krankheitsbilder gehen, und überall kommen sie in der Therapie an einen Punkt, wo die Themen Scham und Schuld relevant werden. Und das ist, denke ich, tatsächlich einfach ein wichtiger Aspekt, der uns begegnet im therapeutischen Alltag und der oft nicht genug gewürdigt wird, und deswegen haben wir eben dieses Buch geschrieben.
Genau, problematisch sind insbesondere die Emotionen für uns, wenn sie gar nicht da sein dürfen, ja, und wenn wir sowas haben. Genau. Das Bild haben wir mit aufgenommen, weil das so ein Beispiel ist eigentlich dafür, im normalen Alltag, jetzt mache ich nochmal die Schnittmenge zu diesem ganz normalen, wir versuchen im normalen Alltag Scham und Schuld ja auch zu vermeiden. Deswegen ziehen wir uns angemessen an, deswegen versuchen wir uns an Regeln zu halten, deswegen entschuldigen wir uns, wenn wir dem Nachbarn die Tür vor die Nase zuwerfen oder vor der Nase zuwerfen. Ja, also die Vermeidung von Scham und Schuld ist uns eigentlich tatsächlich im sozialen Miteinander ein wichtiges Anliegen. Aber wenn man Scham und Schuld empfinden oder wenn man Scham und Schuld erleben kann, kann man auch Scham und Schuld empfinden. Und das macht einen Großteil von unserem Empathieerleben aus, nämlich dieses Miteinander gut zu gestalten. Das Problem beginnt dann oft auch an der Stelle, wenn ich versuche, die Emotionen gar nicht da haben zu wollen oder sie durch andere Emotionen zu bekämpfen oder Verhaltensweisen. Wir haben bei den Borderline-Patienten das Ritzen, wir haben bei den Depressiven das Grübeln, wir haben bei den Essstörungspatienten diese Körperschemastörung, sich immer nur auf den Körper zu beziehen und sich damit auseinanderzusetzen. Also wir haben häufiger dann mit den Folgen davon zu tun und dann ist es wirklich so ein bisschen die Detektivarbeit, die wir miteinander leisten müssen, zu gucken, was steht eigentlich dahinter. Und du sagtest es gerade, es geht oft um Scham und Schuld.
Genau. Und was man an diesem Bild ja auch sehr schön sieht, das ist ja ein uralter Gedanke, den Sigmund Freud schon hatte, letztendlich, der jetzt neu entwickelt wurde grafisch. Wenn Sie einen Wasserball haben, also einen Ball haben, das ist quasi so Ihr Scham- und Schuldpäckchen und immer verzweifelt versuchen, den unter Wasser zu halten, es kostet es unglaublich viel Energie, anstatt dass Sie den Ball einfach nach oben nehmen, denn jeder kennt ja Scham und Schuld, egal in welcher Ausprägung, ob jetzt irgendwie psychopathologisch oder ganz normal existenziell erfahren. Und wenn man damit spielt mit diesem Wasserball und einfach auch sich das zuspielt, diese Emotionen, hat das eine andere Leichtigkeit. Und gerade dieses spielerische Moment, das ist uns sehr wichtig in diesem Buch gewesen, deswegen auch ein Selbsthilfebuch. Es gibt ja bei Schattauer auch noch ein Fachbuch dazu, aber dieses Selbsthilfebuch will tatsächlich diesen spielerischen Aspekt hervorheben. Deswegen haben wir die Grafiken, deswegen haben wir unglaublich viele Übungen und Impulse in diesem Buch verarbeitet, um Ihnen eben auch die Chance zu geben, da sich selber auf die Suche zu machen. Was ist in meiner Vita, in meinem Leben irgendwie Schuld und Scham behaftet und wie kann ich damit vielleicht besser umgehen?
Ich nenne sie manchmal auch die Wundertüten der Emotionen, ja, Scham und Schuld, weil sie einfach so viele Feinheiten und Facetten mitbringen, wie man das Miteinander gut gestalten kann, wie man aber auch dafür sorgen kann, dass man im Miteinander gesund bleibt, ja, und dass man für die eigenen Bedürfnisse sorgt und dass man Rücksicht aufeinander nimmt. Und wir finden alle, das glaube ich, unglaublich sympathisch, ne, wenn jemand sich vielleicht mal schämt oder sich entschuldigt und würden dem gegenüber auch immer viel, viel wohlwollender entgegentreten. Und das wäre ja ein wichtiger Aspekt, den wir uns nehmen, wenn die Emotionen nicht da sein dürfen.
Ich weiß nicht, jetzt haben Sie von den ganzen Facetten geredet. Gibt es denn sowas wie typische Themen oder verstecken sich die Themen eher so in der ganz individuellen Biografie? Also dieses Scham-Erleben bezieht sich ja oft auf irgendwas, oder?
Also es gibt natürlich im psychiatrischen und psychotherapeutischen Bereich immer auch wieder Fragen, die oder Elemente, die deutlich machen, einfach wann diese Punkte auftreten. Das sind so typische Brüche in der Biografie, also Arbeitsplatzverlust, Verlust der Heimat. Einfach solche Dinge sind oft sehr schambehaftet. Und andererseits fragt ein Psychiater ja auch oft, ist mein Gegenüber gerade schuldfähig oder ist er nicht schuldfähig? Ja, das ist ja eine Kernfrage psychiatrischer Arbeit, wo wir ja auch gucken, ne? Mhm. ist das ein Aspekt oder nicht?
Mhm. Ja, und dann gibt es diese existenziellen Themen, von denen wir alle gehört haben. Intimität, Sexualität, Altwerden, ja. Ich darf Eckart von Hirschhausen an der Stelle zitieren. Alt werden wollen wir alle, alt sein keiner, ja. Also Schamgefühl auch ganz viel darüber, ne? Und wie viele Maßnahmen dafür auch betrieben werden. Und beim Thema Sexualität haben wir ja auch so einen ganz spannenden Wandel. Ne? Man denkt, das wird immer schamloser, ja, und immer unglaublicher. Jetzt schicken sich die Kinder und die Jugendlichen schon Nacktbilder über die Channels, wo man sich auch manchmal denkt und Luft anhält und denkt, Mensch, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut, ja? Und was wir ganz interessanterweise an der Stelle auch beobachten können, ist, das Thema Sexualität bleibt schambehaftet. Nämlich, wenn ich mich plötzlich nicht so offen verhalten kann und damit, ne, so offen, wie es angeblich mir meine Gesellschaft jetzt signalisiert, ja, dass ich nämlich einfach mal ein Nacktbild von meinen Brüsten rumschicken kann und es niemandem was ausmachen sollte, ja. Jetzt schämen sich Menschen oder auch Jugendliche dafür, dass sie das nicht mehr tun können oder dass sie irgendwie blockiert sind an der Stelle, wo wir sagen, mehr als gesund, diese Scham.
Und es gibt ja auch andere Kulturen, wo zum Beispiel das Nacktsein folgenlos bleibt. Ja? Also wenn Sie in Naturvölker hineinschauen, da ist eben das Nacktsein so geschützt in der Kultur selbst, dass das keine negative Folge hat. Und andererseits haben wir im Deutschen immer noch auch für das weibliche Geschlechtsteil den Begriff Scham, ja? Also als Synonym verwendet. Also das ist ja ganz viel auch vernetzt.
Ja, und das Thema und der breite Bereich der psychischen Erkrankungen, ne? Immer wieder auch schambesetzt, ja? Wenn jemand eine psychische Erkrankung hat. Wir sagen ja auch, gut, es gibt so einen Kern, der in psychische Erkrankungen münden kann, aber auch Scham über eine psychische Erkrankung. Und das sehen wir auch im therapeutischen Alltag sehr häufig, wenn Menschen lange mit psychischen Erkrankungen es alleine versucht haben oder die Scham darüber so groß ist, dass es einen Ratschlag gibt, den man nicht umsetzen kann, weil bei einem selber es eben nicht funktioniert. Ja? Gerade bei Zwangserkrankten haben wir das, die auch oft Angst haben vor Schuld zum Beispiel. Ja? Wenn sie den Herd nämlich nicht oft genug überprüft haben und das Haus wirklich abbrennt. Ja, also auch so eine Angst davor, Schuld an irgendetwas zu haben. Ja, das ist etwas, wo wir auch merken, ja, da gibt es irgendwie immer wieder auch Themen, mit Scham und Schuld behaftet sind.
Jetzt sind Sie beide Psychotherapeuten und wenn ich jetzt den Wasserball schon lange, lange versuche, unter Wasser zu drücken und es gelingt mir nicht so ganz genau. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, wahrscheinlich ist es nicht ganz hoffnungslos. Ich kann vermutlich lernen, besser mit meinen Schamgefühlen und meinen Schuldgefühlen umzugehen, oder? Können Sie uns da Beispiele nennen,
wie Frau das Kieser, geht? Was machen wir, wenn wir jetzt sagen, ja, es ist hoffnungslos?
Dann Nein. beschämen wir uns selbst genau. und sitzen hier und haben uns nur wichtig gemacht. Ne?
Also, was wichtig ist, ist, dass man im therapeutischen Prozess lernt, dass es alte Verletzungen gibt und dass man aber die gegenwärtigen Empfindungen davon ganz klar zu trennen lernt und dass man auch diese heftigen Reaktionen irgendwie bearbeitet und so in den Griff kriegt, dass es nicht überschäumt eben im sozialen Miteinander zu Problemen führt. Und woran wir eben im therapeutischen Bereich sehr erfolgreich arbeiten, ist diese Entwicklung auch von Selbstempathie, also was man religiös gesprochen immer mit Selbst- und Nächstenliebe ganz bewusst in der Reihenfolge genannt einmal bezeichnet oder mit Selbstakzeptanz, mit Selbstfürsorge, mit Selbstempathie. Das sind alles Aspekte, die dem eben gut entgegenstehen.
Ja, wir versuchen genau diese Themen eben aufzugreifen und zu sagen, wenn alte Verletzungen passiert sind, ja, ich formuliere manchmal so dieses Stichwort, auch damit mal insolvent zu gehen und sie nicht grundsätzlich zu verteufeln, die Emotionen, sondern zu sagen, ja, sie sind zwar da und die sind auch entstanden und die sind auch tatsächlich vielleicht vor einem Hintergrund entstanden, der nicht schön für diejenigen war. Das heißt aber nicht, dass die Emotionen nicht da sein dürfen und das heißt auch nicht, dass ich mich nicht um mich kümmern darf, ja, sondern unser Ziel ist eher, dass die Menschen lernen, besser um sich für sich zu sorgen, als jemals für sie gesorgt wurde. Und das liegt uns einfach mit diesem Buch auch am Herzen. Und dafür brauchen wir auch ein bisschen Scham und Schuld. Wir brauchen das Empfinden miteinander. Und da haben Sie ein ganz schönes Beispiel dafür. Wie kann ich denn eigentlich auch dafür sorgen? Und vielleicht haben Sie Lust, einmal mit auszuprobieren, sich einmal so hinzusetzen, wie die Dame da auf dem ersten Bild, einmal mal so sich nach vorne zu setzen und sich mal zu überlegen, ach, wäre auch ganz schön, wenn ich nicht da wäre, ja. Wir haben nämlich auch ein Körpergedächtnis und das ist nämlich das, was wir auch präverbal, da haben wir auch die präverbal verankerten Emotionen. Und wenn man dann da so sitzt und mal guckt, was kommen denn da noch so für Gedanken, dann sind die nicht so richtig positiv, ja. Und selbst wenn wir nicht anders denken können, können wir aber was anderes machen. Wir können uns einfach ganz gerade hinsetzen und uns aufrichten und einfach mal lächeln. Ja, das sind diese ganz kleinen, minimalen Effekte, die unglaublich wichtig sind oft in der Therapie, weil wir natürlich wissen, dass Patienten kommen oder auch, dass Menschen kommen und sagen, ich weiß, dass sie recht haben, aber ich fühle das immer noch nicht und was mache ich denn jetzt bloß, ja? Und da geht es uns manchmal auch darum, so kleine Strategien zu finden, um im Alltag auszusteigen, aus diesen alten Verletzungen auszusteigen, aus diesen frühen Schamgefühlen, die uns so zerreißen und auch verletzen und wo wir glauben, dann vielleicht auch um uns schlagen zu müssen, sondern eher zu sagen, nee, ich setze mich hier mal gerade hin, wir schalten das Programm von gestern ab und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie eine Chance haben, im neuen Miteinander neu einzusteigen. Und dafür haben wir auch Gott sei Dank die kleine Schampause und die Blockade, die da ist. Und dann kann ich mir nochmal überlegen, was will ich denn eigentlich? Und das Gegenüber ist selten irritiert darüber, wenn man mal eine Pause macht und sich sammelt. Das ist einfach oft nur ein Gedanke, den wir haben, der nicht immer hilfreich ist.
Genau, und diese Tatsache, dass der Körper auch ans Gehirn zurückmeldet, ist ja auch ganz klar belegt in den Neurowissenschaften. Und die Forschung geht immer mehr jetzt auch darauf, inwiefern das auch Emotionen verändert. Und zum Beispiel ist eine ganz interessante Studie im Moment gelaufen, dass man bei depressiven Botulinumtoxin, also Botox, hier in die Glabella-Falten reingespritzt hat und versucht hat, ob die Stimmung sich dadurch verbessert. Und Fakt war, dass die Stimmung sich verbessert hat, einfach weil dieses Grübeln, dieses von der Blume, das Bild, nicht mehr so gemacht werden konnte. Sie kennen vielleicht auch diesen Snoopy-Karton, der irgendwie so rumgeht. Wenn du dich richtig depressiv fühlen willst, Snoopy, dann musst du dich so hinsetzen. Und man hat das tatsächlich mit Studien auch belegt, dass es also einen ganz großen Effekt auf das seelische Befinden hat und auch auf den neurobiologischen Stoffwechsel.
Und trotzdem brauchen wir nicht Botox bei Scham und Schuld.
Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Ich fand das ganz spannend. Ich hoffe, Ihnen ging das ähnlich. Wir sind jetzt leider schon am Ende. Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie in dieses Buch. Das gibt's hier vorne. Oder kommen Sie uns gleich noch am Stand besuchen. Stand H111, das ist 100 Meter in diese Richtung. Und danke, dass Sie gekommen sind.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
Dankeschön.
Danke.
Nicht an. Gucken wir mal, ist besser. Ja, also noch einmal, guten Tag. Oder wie man in meiner Heimat sagt, grüß Gott. Sie werden unschwer den Schwaben im Laufe des Vortrages erkennen. Hoffentlich dulden Sie den. Fragen Sie, ja? Dann wachse ich schon um 5 Zentimeter und alles geht gut. Vielen Dank für den Hinweis. Ich fange einmal ganz trivial an. Weil das eine Frage ist, die stellt sich, glaube ich, jeder Mensch. Denn wer möchte denn das nicht? Glücklich sein oder zufrieden, souverän. Und dann aber 2 Fragen mit dazu, die Sie auch auf sich beziehen können. was ist denn für mich oder für Sie jeweils individuell ein gutes, ein gelingendes Leben? Und diese Frage kann man nur individuell beantworten. Also ich habe keine Wunderwaffe. Und jetzt enttäusche ich Sie vielleicht gleich zu Beginn. Ich bin selbst auch kein Lebenskünstler. Aber ich bin auf dem Weg dahin und versuche das. Und man braucht viel Disziplin und viel Anstrengung. Das heißt, alle Bücher oder jetzt sogar mal ganz gehässig, alle Scharlatane, die Ihnen so weiß machen wollen, Sie können alles erreichen, was Sie nur wollen. Oder immer nur so positives Denken. Glauben Sie mir, das funktioniert nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend. Aber um Lebenskünstler zu werden oder um dahin zu kommen, bedarf es ein bisschen mehr als ein paar Sprüche. Ich lade Sie ein. Gehen Sie mal mit mir ein Stückchen Weg. Und jetzt fange ich auch wieder enttäuschend an.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.